Das ist meine Vision. Jünger sein. Dominik hat vorhin schon einen guten, schönen Einstieg in das Thema Vision gegeben, aber ich will es nochmal fragen, was ist eine Vision? Es ist das, was uns auf dem Herzen liegt. Es ist das, wofür unser Herz schlägt. Es ist das, wofür wir leben. Und als Christen würde ich sagen, die Vision ist eine persönliche Botschaft Gottes an dich, die vielleicht durch einen Traum oder durch irgendein persönliches Wort in einer Begegnung mit Christen, durch Gottes Wort beim Bibellesen, in der Predigt oder wo auch immer, dieses Wort, das du persönlich hörst. Es ist dein Auftrag, den Gott dir aufs Herz legt. Das, wofür du leben möchtest. Schön, dass wir bei namhaften Vereinen und Unternehmen auftauchten vorhin. Unsere Gemeindevision, wir sind eine Gemeinde, in der möglichst viele Menschen Jesus Christus nachfolgen, Jesus Christus kennenlernen und gerne miteinander ihm nachfolgen. Wofür braucht es eine Vision? Eine Vision hilft uns, uns auf das Wesentliche zu fokussieren, uns nicht am Rand und bei zweitrangigen oder drittrangigen Dingen zu verlieren. Die Vision hilft uns, das Wichtige nicht aus dem Auge zu verlieren. Sie beschreibt, wofür wir hier sind, ganz persönlich, wofür du lebst und auch, wofür es uns als Gemeinde gibt. Und Paulus schreibt an Timotheus von den Gefahren, es schleifen zu lassen, sich von den Dingen des Alltags gefangen nehmen und verstricken zu lassen, abzudriften von dem Weg auf die Vision hin oder sogar alles an den berühmten Nagel zu hängen, auch den Glauben. Und wir werden in der Bibel genau hier aufgefordert, wachsam zu sein, aufzupassen oder eben auch wieder umzukehren zu Jesus. Hebräer 12, Vers 1 bis 3, da wir von vielen, so vielen Zeugen, also Vorbildern im Glauben umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Silvester ist jetzt schon über 2 Wochen her. Ich habe keine Ahnung, ob du dir gute Vorsätze vorgenommen hast. Wenn ja, super. Hast du angefangen, sie umzusetzen? Wenn nein, vergiss sie. Dann wird das nichts mehr. Gute Vorsätze müssen wir sofort anfangen umzusetzen und zu leben, sonst sind sie irgendwo vergessen, verdrängt von Dingen, die sich wichtiger machen als diese Vorsätze. Und wenn wir uns nicht immer wieder auf diese Dinge zurückbesinnen, dazu zurückkommen oder neu damit beginnen, dann ist jede Vision, dann ist jeder gute Vorsatz genau gar nichts wert. Wir müssen es leben und wir müssen, und das ist das Wichtige bei der Vision, es hat mir jemand gesagt, wenn ich dich nachts um 3 wecke, musst du die Vision sagen als erstes. Ich habe den Test noch nicht bestanden, weiß ich nicht. Aber wenn du dich fragst, wofür lebe ich? Wofür sind wir als Gemeinde da? Dann muss dir der Satz kommen, der deine Vision ist. Sonst ist es gar nicht deine Vision. Es gibt ungeheuer viel Ablenkungspotenzial. Viele Dinge, die uns umgarnen und umstricken, haben wir in der Bibel gelesen. Und oft sind diese Dinge noch nicht mal schlechte Dinge. Das Tückische ist, dass das Zweitbeste der Feind des Besten ist. Zweitbeste, drittbeste Dinge, eigentlich noch gute Dinge, können der Feind des Wichtigen sein. Und umgarnen dich und du beschäftigst dich plötzlich mit Dingen, wo du sagst, ja, das ist doch gut, das ist sogar für Gott. Aber es ist nicht der Kern. Es ist nicht deine Vision. Es ist nicht das, was Priorität 1 hat. Und wir haben das im Hebräerbrief gelesen, dass gar nicht selten die Dinge, die uns vom Weg abbringen, die uns umgarnen und umstricken, die uns vielleicht lähmen oder in die Irre führen, gar nicht selten sind es falsche Lebensentscheidungen und Sünden, in denen wir leben. Dinge, die wir tun und leben, die nach Gottes Wort falsch sind und uns in die Irre führen. Und manchmal besteht die Irre nur in Stillstand. Da bist du schon in der Irre. Wenn du einfach nur vor dich hin lebst oder sitzt, träumst, ich habe nichts dagegen, dass wir auch, die neue Generation sagt, chillen. Wir haben entspannen gesagt, das ist Gott sei Dank dasselbe. Das ist gut, das brauchen wir. Wir brauchen einen Ausgleich. Und wenn du Angst hast, dass die Predigt jetzt darum geht, wir müssen jeden Tag 24 Stunden voll Power irgendetwas tun, dann lehn dich wirklich zurück. Das ist nicht das Thema Vision. Aber Stillstand, nicht mehr auf das Ziel zu leben, nicht mehr von der Vision, von deinem Auftrag her bewegt und motiviert zu sein, dann ist es ein Weg in die Irre. Lethargie. Aber es kann auch eine ganz falsche Lebenseinstellung sein, eine ganz falsche Lebensrichtung, wo wir einfach Buße tun müssen, umkehren müssen, einsehen, es ist verkehrt und die Richtung unseres Lebens radikal ändern. Genau deswegen haben wir jedes Jahr, zumindest seit Andreas Pastor hier ist, zwei Predigten am Anfang des Jahres über Vision, weil das so wichtig ist, nicht noch mehr Takt und noch mehr Arbeit, sondern im Herzen klar sein, im Kopf klar sein, wofür wir da sind, persönlich als Christen und als Gemeinde. Heute geht es um die persönliche Vision und Andreas wird nächste Woche über die Gemeindevision sprechen. Und manches davon wird sich überschneiden und muss sich überschneiden, weil die Gemeindevision können nur visionäre Einzelne leben. Also du in deiner Vision und ich in meiner Vision. Und dann versuchen wir das Ganze auch gemeinsam zu tun als Gemeinde. Was ist dein und mein Auftrag von Jesus, wenn wir an ihn glauben? Es waren die letzten Worte von Jesus, unserem Herrn. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Für Jesus gibt es für uns als Christen nur diese zwei Dinge, die absolut Priorität in unserem Leben haben müssen. Ja, haben müssen. Sonst leben wir an unserer Bestimmung, an unserem Auftrag vorbei. Und das erste ist, Menschen zu Jesus führen und das zweite, Menschen zu Jüngern machen. Nochmal zurück zu den namhaften Vereinen und Firmen. Ich bin froh, dass wir keine Aktiengesellschaft sind. Wir brauchen keine Bilanz am Ende des Jahres, wie viel wir gewonnen haben. Und Gewinn wäre dann neue Mitglieder oder mehr Spenden. Nein. Und wenn du Angst hast an dieser Stelle, hier will mich jemand vereinnahmen, mich will hier jemand fangen. Wir wollen Mitglieder, natürlich sei's, bist du herzlich willkommen, deinen Glauben gerne mit uns in unserer Gemeinde und Kirche zu leben. Aber es geht nicht darum, Zahlen zu generieren, nicht darum, Menschen zu gewinnen und für irgendein Ziel einzuordnen, sondern wir tun es und wir wollen und müssen es tun, weil wir davon überzeugt sind, weil es das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Nicht Mitglied der Kirche am Bahnhof zu sein, das hoffe ich und glaube ich, bin ich eine Weile schon, ist was richtig Gutes. Aber das ist nicht das Beste, sondern das Beste ist, Jesus kennenzulernen. Und deswegen geht es nicht darum, irgendwen mit irgendwelchen komischen Methoden zu fangen und einzuvernehmen. Wir wollen nicht, dass du spendest. Wir wollen nicht, dass du irgendwas tust, sondern wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Und wenn du Jesus kennengelernt hast, dass du mit uns zusammen Jesus nachfolgst. Und deshalb frage ich dich, wo bist du stehen geblieben? Auf halbem oder Viertel oder Dreiviertelweg zu Jesus oder mit Jesus? Wo bist du stehen geblieben? Wo ist dein Nagel, an den du Nachfolge, Leben mit Jesus gehängt hast? Wo bist du abgedriftet, in die Irre gegangen und lebst nicht mehr mit Jesus und hinter Jesus her? Unser Auftrag als Christen und als Kirche Jesu, als Gemeinde Jesu, lautet nicht, möglichst viele Menschen zu bekehrten Christen zu machen. Das steht meines Wissens nirgendwo in der Bibel. Nicht macht sie zu bekehrten Christen. Nicht macht sie zu Mitgliedern in Kirche X oder Y, sondern macht sie zu Jüngern von Jesus. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich habe mich gefragt, wie viel leichter ist es, irgendwann einmal im Leben eine Entscheidung für Jesus zu treffen? Wie viel leichter ist das, als diese Entscheidung ein ganzes Leben lang durchzuhalten und zu leben? Wie viel leichter ist es, Menschen bis zu einer Entscheidung für Jesus zu begleiten und zu führen? Und das finden wir manchmal ja schon schwierig genug. Das ist es auch. Aber wie viel leichter ist das, als Menschen zu Jüngern zu machen, als dafür zu sorgen, zu beten, zu arbeiten, zu begleiten und selber so zu leben, dass Menschen Jünger von Jesus werden. Nicht bekehrte Christen, sondern Jünger von Jesus. Und dafür muss ich selber ein Jünger von Jesus sein. Was ist ein Jünger von Jesus? Es ist jemand, der bei Jesus in die Schule geht, der bei Jesus quasi in so eine Lebensgemeinschaft geht, der von Jesus lernt und der selber wieder andere Menschen zu Jüngern macht. Das ist die Definition von Jünger sein. Andere Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Nochmal, nicht um Zahlen zu generieren, sondern um diesem einen Menschen oder diesen zwei in diesem Jahr das Beste zukommen zu lassen, was es in ihrem Leben gibt, nämlich Jesus kennenzulernen. Und erst dann, wenn dieser Mensch selber Jünger ist, ist quasi dein Auftrag, mein Auftrag für diesen Menschen erfüllt. Quasi so, du gibst ihn ab bei Jesus und sagst, jetzt dock richtig bei Jesus an und folge ihm weiter nach. Und wir wollen miteinander Glauben und Leben teilen und miteinander Jesus nachfolgen. Und dabei geht es eben nicht um Zahlen, sondern es geht um jeden einzelnen Menschen, den du so auf dem Herzen hast. Jeder einzelne Mensch, der es absolut wert ist, Jesus zu finden und Jesus nachzuleben. Und es bedeutet dann ganz sicher nicht, denn dann wäre alles falsch verstanden, dann einen Haken an diesen Namen zu machen, ihn oder sie links liegen zu lassen, sondern mit diesen Menschen gemeinsam gerne Jesus nachfolgen und neue Menschen einzuladen, dass sie Jesus kennenlernen und bei Jesus andocken und Jesus nachfolgen. Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis über den Glauben, mit dem die Bibel radikal aufräumt. Manche Christen meinen, es gäbe einen Passivstatus, eine Zugehörigkeit mit ruhenden Verpflichtungen. Kennt ihr das? Ihr habt eine Versicherung abgeschlossen und merkt plötzlich, das Geld jeden Monat habe ich nicht dafür. Dann könnt ihr, zumindest wenn es eine gute Versicherung ist, glaube ich, die Versicherung beitragsfrei stellen. Ihr zahlt einfach nichts mehr ein. Das, was drin ist, kriegt ihr, wenn alles gut geht, irgendwann wieder raus. Beitragsfreie Nachfolge Jesu gibt es aber nicht. Du kannst nicht sagen, ich hake jetzt mal ab, ich habe mich bekehrt vor 2 Jahren oder vor 30, aber jetzt ist was anderes dran. Das, was ich eingezahlt habe, bleibt, mein Status bleibt, aber ich investiere nichts mehr hinein. Einen solchen Glauben gibt es nicht. Einen solchen Passivstatus. Die einzige Option als Christ ist, ein Jünger von Jesus zu sein. Bei ihm in die Ausbildung, in die Schule zu gehen, nah dran zu bleiben und immer ein Stückchen ihm ähnlicher zu werden. So war es bei den ersten Jüngern und Jüngerinnen. Sie lebten circa 3 Jahre ganz eng und intensiv mit Jesus zusammen. Sie erlebten, wie er reagierte auf Anfeindungen, auf Hunger, auf Glück. Sie erlebten, wie er handelte, wie er war und wer er war. Und sie wurden dadurch ein Stück näher, kamen sie an Jesus, und sie wurden ein Stück ähnlicher, so wie Jesus gelebt hat. Das ist das Ziel von Jüngerschaft, dein Leben verändern zu lassen. Nicht mit Krampf aus dir selber, sondern durch Gottes Geist und Gottes Wort, durch die Gemeinschaft mit Christen, aber auch durch deine Entscheidung, ja, ich will das. Wahrscheinlich ist Dallas Willard der Christ, der am meisten und am tiefsten über Jüngerschaft geschrieben hat. Und er schreibt von einem Nachbarn, der offenbar ein Montagsauto erwischt hat. Was ein Montagsauto ist, wisst ihr, da klappt oft nichts. Der geht immer aus, der Motor. Es funktioniert nicht. Und er merkt und erlebt, dass sein Nachbar immer wieder Ärger mit seinem Auto hat. Und irgendwann kommt der Tag, wo er sagt, jetzt habe ich es begriffen. Das ist gar kein Montagsauto. Er sieht, wie sein Nachbar, nachdem er von der Tankstelle gekommen ist, den restlichen Tankinhalt mit Wasser auffüllt. Ab dem Moment wusste er, das liegt nicht an der Autofirma, das liegt auch nicht an der Tankstelle, sondern es liegt an diesem Geizigen oder vielleicht einfach, und wir können es heute mehr verstehen, an den hohen Spritkosten. Und er schüttet einfach Wasser in den Tank. Und Willard vergleicht das mit dem, wie viele Christen leben. Sie glauben an Jesus, aber sie füllen den Tank immer wieder mit Dingen, die nicht hilfreich sind und die nicht funktionieren. Dann bist du ein Montagschrist, da stottert der Motor. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und Willard schreibt, eins ist klar, der Wagen der Christusnachfolge ist fahrtüchtig. Es ist kein Montagsauto, dein Glaube. Es ist nicht ein Montagsgott, der nicht funktioniert, Jesus. Der Wagen der Christusnachfolge ist fahrtüchtig und zwar mehr als mit Ach und Krach. Ganz egal, wie die äußeren Umstände sind. Wir müssen Christus suchen. Wir müssen bei ihm tanken. Wir müssen seine Nähe suchen und von ihm lernen, so wie Schüler von einem Meister lernen. So gut das Digitale ist, aber das Bild, das klassische Bild, da sitzt jemand, früher zu Füßen, man kann ihm auch gegenüber sitzen, bei seinem Meister, bei jemandem, der richtig gut ist und lernt von diesem Menschen, nicht digital theoretisch, sondern Angesicht zu Angesicht, lernt, wie man leben kann, wie man diesen Job gut machen kann, wenn es um den Job geht. So müssen wir Jesus Christus und seine Nähe suchen und von ihm lernen, wie Schüler von ihrem Meister lernen. Da gibt es nicht dieses Modell von Online-Lernen. Nochmal, nichts gegen Digitalisieren, auch nichts gegen euch, die am Zoom dabei seid. Aber kommt trotzdem her. Bei Jesus muss ich aber nah dran sein. Das ist das Modell für Jüngerschaft. Nicht über 3 Ecken, sondern ihn selber persönlich kennenlernen. Was ist meine Vision? Ein erstes, ich will selbst ein starker Nachfolger von Jesus sein. Ich will selber dranbleiben am Glauben an Jesus und im Leben mit ihm und in der Nachfolge ihm nach. Wenn das mal kein Vorsatz ist, wenn ich ihn lebe, der gut ist. Ich will selber dranbleiben an Jesus. 2023, ich will selber ein starker Nachfolger von Jesus sein, auch wenn ich eine Menge Macken und Schwächen habe. Nicht stark von perfekt, aber ich will dranbleiben, ich will mich an ihn klammern. Paulus hat diese ganz persönliche Ermutigung für Timotheus und auch für dich und mich. Ich ermutige dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, es kann uns Angst und Bange werden, wenn wir in die Welt schauen und auch wenn wir fragen, was wird kommen, 23 oder später. Aber Gott sagt, ich habe dir keinen Angst des Zitterns vor Angst gegeben, keinen Geist der Angst, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sei ein starker Jünger von Jesus in diesem Sinn. Werde selbst stark durch die dir von Gott geschenkte Gnade. Paulus schreibt, bewähr dich als guter Arbeiter für Jesus und sein Reich. Sei aktiv. Tu etwas, was Gott dir aufs Herz legt, für Menschen und für Gott, und bewähre dich darin als ein guter Arbeiter oder Arbeiterin für Jesus und sein Reich. Distanzier dich von Ungerechtigkeit und leb nach Gottes Maßstäben. Fokussiere dich auf das Zentrale, so wie die Soldaten nur eins können, kämpfen oder zu Hause sein mit den Gedanken. Ich weiß, das Bild ist fremd für uns und komisch auch mit dem Krieg. Aber hier geht es nicht darum, Soldaten oder Krieg zu verherrlichen, sondern zu sagen, wenn du einen Auftrag hast oder wenn du Olympiasieger werden willst oder was Kleineres, was wir vielleicht auch schaffen könnten, ich zumindest, dann fokussier dich darauf. Dann tu alles dafür, dass du darin erfolgreich bist. Konzentrier dich. Gottes Wort steht fest wie ein Grundstein mit folgender Inschrift. Der Herr kennt die Seinen und wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von der Ungerechtigkeit fern. Gott kennt deinen Namen, aber weil das so ist, dann leb auch entsprechend. Dann halt dich von den falschen Wegen, von den falschen Entscheidungen, von Ungerechtigkeit und Sünde fern. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann komm möglichst schnell zurück und bekenne das und Gott verspricht dir, ich vergebe dir das. Ein zweites, nach ich will selber ein starker Nachfolger von Jesus sein. Ich will bereit sein, auch Kosten des Jüngerseins zu tragen. Es geht um treues Sein. Treu sein. Es geht um dranbleiben an deinem Auftrag, an deinen Menschen, die Gott dir für 23 und darüber hinaus aufs Herz legt. Bleib dran. Bleib dran an Jesus und dem Auftrag deiner Vision. Und sei bereit, auch Zurückweisung, vielleicht ignorieren oder Spott oder sogar Verachtung zu ertragen. So war es bei Timotheus, der herausgefordert war von Menschen, wahrscheinlich lebte er in Ephesus, die sagten, ja, Gott ist Gott, aber kein Mensch. Und heute sagen wir vielleicht eher, ja, Jesus war Mensch, aber er war nicht Gott. Aber uns kann nur ein Jesus retten, der sowohl Gott als auch Mensch ist. 2 Vers 8 steht es, denke an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte, der also nachvollziehbar wirklich echter Mensch war und der von den Toten auferstanden ist. Und das kann nur Gott. Also halte das fest, dass Jesus Mensch und Gott war. Und sei bereit zu ertragen, dass Menschen dich ignorieren, dich belächeln oder sagen, du spinnst. Oder Schlimmeres. Aber jede andere Botschaft ist leer und führt in die Irre, schreibt Paulus. Und deswegen ist es dann eine Irrlehre. Und darauf sagt Paulus zu Timotheus, bleib fest in diesen Dingen, beharre darauf, halte daran fest und predige genau diesen Jesus und keinen anderen, mach keine Kompromisse. Hör niemals auf, diesen Jesus zu verkündigen. Einige werden dir zuhören, einige werden es annehmen und so an Jesus glauben. Und andere, und gefühlt ist das die größere Zahl leider, andere werden dich dafür auslachen, ablehnen und eine andere Lebensentscheidung treffen. Und das dürfen sie, denn es ist immer nur eine Einladung, wenn auch leidenschaftlich und von Herzen. Aber Menschen dürfen Nein zu dem sagen, was wir predigen, was du im persönlichen Gespräch von Jesus sagst. Und dann wäre es schön, wenn du nicht beleidigt gehst und sagst, wir sind fertig miteinander. Du hast dich nicht bekehrt, das würden wir nicht sagen, aber wir denken es. Wir sind fertig, ich suche mir jemand anderen. Nein, bleib an diesem Menschen dran, noch intensiver, vielleicht ohne Predigen, aber mit Liebe und Leben und verbring Zeit mit diesem Menschen. Und vielleicht entscheidet er sich für Jesus und wenn nicht, dann lieb ihn trotzdem. Unsere Vision ist nicht, Menschen zu drängen, sondern einzuladen und sie zu lieben. Und Paulus schreibt in dem Kapitel 2, Vers 10, ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Das ist das, alles ertragen für den anderen. Und ich frage dich und ich frage mich, wie viel sind wir bereit, auch 2023 zu ertragen? Nochmal, wir müssen ja keine Bilanz am Ende des Jahres ziehen, aber Jesus legt uns das aufs Herz. Und Paulus ist bereit, alles zu ertragen, alles hinzugeben, auf vieles zu verzichten, damit die Menschen, die Gott erwählt hat, Jesus kennenlernen. Und das alles hört sich nach viel Leisten an. Und doch steht am Ende der Vers 13 da. Wenn wir untreu sind, wenn wir aus der Spur gehen, wenn wir irgendwo in die Irre gehen oder im Stillstand sind, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Jesus weiß, und Paulus wusste es auch, um unsere Fehlentscheidungen, um unsere Müdigkeit, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr. Anderes ist wichtig und oft sagen wir es ja gar nicht, aber es ist so. Und Jesus weiß darum, dass wir Menschen sind, ganz Top-Kandidaten für schleifen lassen. Ich, vielleicht du auch. Und er sagt, auch wenn du harte Zeiten durchmachst, auch wenn dein Glaube angefochten ist, wende dich nicht von Christus ab. Bleib bei Jesus, das ist Jüngerschaft. Auch dran zu bleiben, wenn du keine Glücksgefühle hast. Auch dran zu bleiben, wenn Krankheit oder andere Nöte da sind. Wenn du durch harte Zeiten gehst, wende dich nicht von Christus ab. Er verspricht dir eine wunderbare und herrliche Zukunft bei ihm. Und er ist und bleibt bei dir heute und morgen gerade in der Not. Es geht also um Entmutigung. Und ich will euch meine Lebensvision sagen, die ganz viel mit Entmutigung und Ermutigung zu tun hat. Als ich 1977 getauft wurde, wurde mir dieser Bibelvers oder diese zwei Verse zugesprochen. Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10. Hab keine Angst. Rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. Die Situation war, Paulus erlebte eine der größten Enttäuschungen seines Dienstes für Jesus. In Korinth. Er hat gepredigt und vor allem waren es die Juden, die in Korinth lebten. Sie lehnten seine Predigt, seine Botschaft ab. die er ihnen im Namen von Jesus verkündigte. Und daraufhin walte Paulus enttäuscht, frustriert, bei mir wäre es auch sauer gewesen, habt ihr davon, sucht euch was Besseres oder irgend sowas. Egal, er wollte gehen. Er sagte, Jesus, die hier in Korinth, die raffen es nicht, sage ich mit meinen Worten. Oder die wollen es nicht. Und er wollte gehen. Und in der Nacht hatte er eine Vision, einen Traum, die ihn ermutigte und aufforderte und herausforderte, in Korinth zu bleiben. Und das war genau dieser Satz. Paulus, hab keine Angst. Paulus, predige weiter. Rede und schweige nicht, denn ich, der allmächtige Gott, bin mit dir. Und noch eins, Paulus, niemand in ganz Korinth und auch darüber hinaus wird dir schaden. Und denk dran, das, was du nicht siehst, aber was jetzt schon wahr ist. Ich habe viele Menschen in dieser Stadt, die sich schon bekehrt hatten oder sich danach bekehrten. Und so blieb Paulus 1,5 Jahre in Korinth, predigte Gottes Wort und eine große Gemeinde entstand. Zwar eine Gemeinde, die noch viel, viel Unterstützung in Jüngerschaft und so brauchte, das kennen wir aus den beiden Briefen. Und vielleicht kennst du das auch. Bei mir war das in den Jahrzehnten meines Lebens immer wieder einmal, dass da Zeiten der Entmutigung waren. Durch Fehlentscheidungen, durch eigene Fehler, durch eigene Schuld, durch Menschen, die mich entmutigt haben, Christen, Gemeinde, all das war da. So dass es zu Stagnation kam und ich einfach gedacht habe, let it be, lass es doch. Jesus hat andere Leute, für mich ist es durch. Nur war ich nie irgendwo vor großen Menschen unterwegs, aber es ging um die persönlichen Kontakte, um das persönliche Weitersagen der Einladung zu Jesus, des Evangeliums oder auch in der Gemeinde. Und in meinen verschiedenen Bibeln stehen an manchen Bibelversen Daten, also Tag, Monat, Jahr. Auch an Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10. Wo ich mir da, wo ich in der Enttäuschung und Entmutigung war und neu gehört habe, dass Jesus mir sagt, Volker, hab keine Angst, mach weiter, rede weiter, schweige nicht, denn ich bin mit dir und ich werde auf dich aufpassen. Und so wurde dieses Wort immer wieder für mich zu einer Ermutigung. Und vielleicht und wahrscheinlich brauchst du das genauso. Worte von Gott, die sagen, mach dich auf den Weg. Mach dich wieder auf den Weg, Jesus nach. Oder zum ersten Mal vertrau dein Leben diesem Jesus an. Es ist das Beste, was dir geschehen kann. Dein Gott ist bei dir. Er wird dich schützen und segnen. Und ich frage dich, wodurch bist du entmutigt? Vielleicht heute, vielleicht 2022 oder noch früher. Wodurch bist du entmutigt? Warum willst du am liebsten deinen Glauben, zumindest den aktiven, nicht den mit dem ruhig gestellten Vertrag, deinen Auftrag hinwerfen? Warum ist es dir sogar egal, wie du lebst und was Gott von dir ganz persönlich möchte? Mich tröstet, dass der Vers 13 da steht, neben allen Aufforderungen und mach dich auf den Weg. Da steht, Jesus ist und bleibt treu. Er wird an unserer Seite bleiben, auch wenn wir vielleicht einmal vieles zu ertragen haben oder du vielleicht heute vieles zu tragen hast. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr glauben können. Ich habe das in meinem Leben als Christ lernen müssen, dass das nicht die schlimmste Geschichte als Christ ist, wenn man nicht mehr glauben kann. Wenn man nicht mehr beten kann. Das mag vorkommen und ich vermute sogar, es wird vorkommen. Aber wohl den Menschen, die dann andere haben, die einen unterhaken und sagen, so und jetzt glaube ich für dich mit. Und wenn du nicht mehr beten kannst, jetzt bete ich für dich mit und wir gehen gemeinsam durch dieses Tal. Auch das bedeutet es, Jünger zu sein und andere zu Jüngern zu machen. Das letzte Wort von Jesus in Matthäus 28 gilt: Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Es ist nicht in erster Linie der Appell und du musst und du. Ja, Christsein geht nur hinter Jesus her leben, hinter Jesus her ihm folgen, Jünger sein, von ihm lernen. Und bei all dem, was dann auf uns zukommen wird, vor allem eigene Schuld, Fehlentscheidungen, falsche Wege. Ich höre dann manchmal das, was Jesus zu Petrus gesagt hat in Lukas 22. Ich habe für dich gebetet, Petrus, für dich mit dem großen Mund und dem kleinen Glauben. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das Entscheidende in unserem Jüngersein ist nicht das, was du mitbringst, das, was du schon alles kannst, sondern das Entscheidende beim Jüngersein ist, was Jesus aus deinem Leben macht und machen darf, weil du ihm nachfolgst. Das ist meine Vision: Jüngersein und Jünger machen. Der letzte Punkt der Vision ist: Ich will andere Menschen zu Jüngern von Jesus machen. Erst dann bin ich selber ein Jünger von Jesus. Das geht uns nicht so leicht runter, weil wir jetzt doch sehr stark geprägt sind. Entscheide dich für Jesus und alles ist gut. Ja, entscheide dich für Jesus und ein neues Leben hat begonnen, 2. Korinther 5. Aber die Entscheidung für Jesus ist erst der Anfang. Zwar mit der Garantie, dass Jesus sagt, du bist jetzt Gottes Kind und ich halte dich fest, aber es ist erst der Anfang, Jesus nachzufolgen. Und Jünger sein, das gilt erst für mein Leben, zumindest sehe ich das so in der Bibel und manche andere auch, wenn ich selber Menschen zu Jüngern mache. Erst dann ist der Auftrag von Gott für diesen Menschen erfüllt und dann leben wir gemeinsam, ich habe es eben schon gesagt, hinter Jesus her und führen andere Menschen zu Jesus und machen sie zu Jüngern. Was ist, wenn wir das nicht machen? Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Das ist so wie eine Geburtshilfe. Das Kinderzimmer wurde in den letzten Jahrzehnten immer kleiner, weil man es nicht mehr brauchte, weil die Kinder bei den Müttern waren. Und plötzlich besteht das ganze Krankenhaus aus einem neugeborenen Zimmer. Die sind alle geboren, aber die wachsen nicht. Das ist so, wenn wir das Ziel haben, Menschen zu bekehrten Christen zu machen und dann ist es vorbei. Dann sind wir hier ein riesen Neugeborenenzimmer. Hier kann keiner laufen im Glauben. Hier kann keiner anderen helfen, weil wir sind ja noch Babys. Es ist keine Schande, Baby zu sein. Das ist der tolle Anfang. Aber dann muss es weitergehen. Ich will andere zu Jüngern von Jesus machen. Und ganz ehrlich, es macht mich total traurig. Und in der Vorbereitung auf die Predigt ging mir das so. Und ich musste an einen Menschen denken und an mehrere Menschen denken, die angefangen haben, Jesus nachzufolgen oder an Jesus zu glauben, die mal die Hand gehoben haben und ich habe auch da nichts gegen, oder nach vorne gekommen sind und gesagt haben, ich bekehre mich. Aber die dann irgendwann kurze Zeit später oder auch längere Zeit später stehen geblieben sind. Ihre Nachfolger an den Nagel gehängt haben und sagen, ich brauche Jesus nicht mehr. Ich brauche die Bibel nicht mehr. Ich brauche die Gemeinde nicht mehr. Mich macht das total traurig. Und Paulus schreibt an Timotheus, und da kommt das wieder mit dem Jüngermachen. Das, was du von mir gehört hast, Timotheus, das sollst du auch anderen weitergeben. Weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind und fähig sind, andere zu lehren. Gib Gottes Wort weiter. Mach Menschen mit Gottes Hilfe und der Hilfe des Geistes Gottes zu mündigen Jüngern von Jesus, damit die wieder anderen Menschen erzählen können und ihnen helfen können, Jünger zu werden. Und nochmal Dallas Willard. Er hat dieses berühmte Buch geschrieben, Jünger wird man unterwegs. Also nicht altersmäßig, das klappt noch nicht. Aber Jünger Jesu wird man unterwegs. Es ist falsch, darauf zu warten, auch jetzt 2023, wenn dieses Problem gelöst ist und dieses Problem gelöst ist, wenn mein Vater, meine Mutter, mein Kind, meine Nachbarn sich endlich anders verhalten, dann folge ich Jesus nach. Möglicherweise wird das auch 23 nicht passieren. Es gibt nur einen einzigen Weg. Mach dich auf den Weg mit Jesus und hinter Jesus her und lebe deinen Auftrag. Wenn ihr sitzen bleibt, wenn ich sitzen bleibe, passiert gar nichts. Gar nichts. Lernen können wir nur im Gehen. Jünger Jesu werden können wir nur im Gehen, im Ausprobieren und Fehler machen und wieder neu ermutigt anfangen. Im Üben miteinander, mit der Unterstützung untereinander. Lerne im Gehen. Im Stehen bleiben wirst du nichts, aber auch gar nichts lernen. Das ist so. Und deswegen hast du zwei Chancen. Du lebst Jüngerschaft hinter Jesus her, weil er der tollste und beste Herr ist und sein Lebenskonzept für uns ist wirklich gut. Und dann folgst du ihm nach. Oder du bleibst stehen und hast wenig mit Jesus zu tun. Jesus Nachfolge, Jünger sein, ist ein Lebensstil, ist eine Lebensentscheidung. Jüngerschaft ist eine Lebensentscheidung. Und die musst du treffen. Ja, ich will das. Oder auch du darfst sagen, nein, ich will es nicht. Aber die Konsequenzen sind, dann bist du nicht mehr mit Jesus unterwegs. Und du wirst seine Nähe wenig erfahren. Du wirst nicht wachsen. Aber wenn du dich entscheidest und sagst, ja, meine Entscheidung für Jesus, er ist für mich gestorben. Das ist alles. Das schenkt er mir. Und jetzt folge ich ihm nach. Das ist meine Lebensentscheidung. Und dazu lade ich dich ein, das zum ersten Mal heute zu tun oder wieder neu zu tun. Nach der Predigt, während der beiden Lieder, lassen wir gleich solche kleinen, unscheinbaren Kärtchen rumgehen. Ihr kennt die schon. Die sind unscheinbar, wir könnten sie auch als DIN A3 Plakat machen, aber dann legt ihr sie ganz sicher nicht in die Bibel, sondern irgendwo, wo ihr sie nicht mehr seht. Die sind zwar unscheinbar, aber wenn ihr und wir, ich bin da mit dabei, wenn wir das leben, was wir da drauf schreiben, dann wird 2023 ein ganz anderes Jahr werden für einen oder zwei Menschen aus deinem Umfeld und für uns als Gemeinde. Fang damit an. Und ich frage dich für welchen einen, oder hier die Frage oder die Aufforderung ist anders formuliert, für welchen einen oder zwei Menschen wirst du in diesem Jahr immer wieder beten? Wir fragen es nicht ab und wir sagen auch nicht, das muss jeden Tag sein, das wäre super. Aber wirst du immer wieder beten, damit er oder sie Jesus kennenlernt und du ihn oder sie auch mit in den Gottesdienst bringst? Oder zu #home oder zur Ladies Lounge oder wo auch immer hin. Und die zweite Frage, für welchen einen Menschen, und ich glaube, hier ist ein Mensch schon gut als Aufforderung und Herausforderung, für welchen einen Menschen wirst du in diesem Jahr immer wieder beten und ihn oder sie begleiten? Auf ihn oder sie zugehen, hinterherlaufen und wie Paulus sagt, ich bin bereit, alles dafür zu tun, dass er oder sie wirklich jünger wird. Und vielleicht stehe ich ja dann auch auf deinem Zettel und ich bin gespannt darauf. Aber ich lade euch ein, schreibt auf den einen Zettel ein oder zwei Namen von Menschen. Ich bete für den oder die, dass er, sie, Jesus kennenlernt und lade sie und ihn in die Gemeinde ein. Und ich bete und begleite 2023, dass dieser Mensch wirklich Jünger von Jesus wird und in seiner Beziehung zu Jesus wächst. Ich glaube, wir müssen es konkret und praktisch machen. Und auch hier wieder, was in den nächsten zwei Wochen nicht begonnen wird, ist vorbei. Fang heute damit an, schreib die Namen drauf. Es kontrolliert keiner, es ist für dich und Jesus und für diese Menschen, die dann mit ihrem Namen darauf stehen. Aber mach es und fang an, für sie zu beten und bei dem, wo es um Jüngerschaft geht, hinter diese Menschen herzugehen und sagen, ich lade dich ein, können wir nicht es gemeinsam probieren. Und ich glaube, es wird viel passieren. Wir werden uns Körbe abholen, wo Menschen sagen, nee, möchte ich nicht. Dann hab diesen Menschen weiter lieb und wag den zweiten Anlauf und den dritten Anlauf. Bleib dran und vor allem bete für ihn. Wie viele Meilen werden wir wohl mit diesen Menschen gehen müssen? Wahrscheinlich ein paar. Aber wir sollten daran bleiben, an dieser Vision. Jünger sein und zu Jüngern machen. Und ich frage dich, wie stark ist dein Wille und deine Entscheidung, Jesus so nachzufolgen? Dein und mein persönlicher Auftrag von Jesus ist es und bleibt es, Menschen zu Jesus zu führen und sie zu Jüngern zu machen, so lange, bis wir bei Jesus sind. Und jedes einzelne Mal, wo das geschieht, ist es ein Riesenfest im Himmel und hoffentlich auch bei uns. Amen.